Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Linda von Rennings.
Ich bin Nina Paulsen.
Und wir sprechen heute darüber, wie man mit Altgeräten, also mit Handys, die schon mal genutzt wurden, eine umweltfreundliche Alternative zum Neukauf etablieren kann. 200 Millionen alte Smartphones oder Handys liegen in Deutschland ungenutzt in den Schubladen. Sei das eben als Ersatzgerät, weil noch alte Fotos drauf sind oder weil man es schlichtweg einfach da liegen gelassen hat und vergessen hat. Ich muss gestehen, ich habe auch so ein Handy in der Schublade. Das ist ein riesiger Berg an Altgeräten, die entweder anderweitig noch genutzt werden können, also dass jemand anders damit eigentlich arbeiten könnte, oder die auch recycelt werden können, denn in Smartphones und Co. gibt es ganz viele wertvolle Rohstoffe. Und einer, der dieses Problem angehen will und diesen Berg an Elektroschrott kleiner machen will, das ist Martin Hügli, unser heutiger Podcast-Gast. Martin ist Deutschlandchef von Backmarket, einem Pariser Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit aufbereiteten Secondhand-Geräten eben eine preiswerte und umweltfreundliche Alternative zum Neukauf zu etablieren. Martin, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, Linda und Nina. Ich freue mich drauf.
Herzlich willkommen, Martin. Ich übernehme dann gleich mal. Martin, sag mal, wie viele Handys hast du denn aktuell?
Boah, ich habe nur ein Handy für mich selber. Aber wir haben in der Familie 4 Handys. Ich habe 3 Kinder. Und also meine Frau hat eins. Die Kinder haben mittlerweile 2 Handys. Das sind die alten Handys, die wir jetzt upgegradet haben. Also insgesamt sind es 4 Handys im Haushalt bei uns.
Sind denn eure Handys neue Ware oder Gebrauchtware? Also bei deinen Kindern ist ja klar, die haben dann eure Handys übernommen. Und du und deine Frau?
Naja, wir haben beide eigentlich Handys, die mindestens 3 Jahre alt sind. Mein Handy ist aus 2017. Ich habe ein iPhone 7 Plus. Läuft wunderbar und bin damit sehr, sehr zufrieden. Meine Frau hat ein XS Max. Also wir sind beide iPhone, ja, Fanatiker kann man nicht sagen, aber wir haben uns an iPhone einfach so gewöhnt, dass wir alle eigentlich Apple- und Mac-Geräte benutzen. Und wie gesagt, also die Handys bei uns sind durchaus ältere Modelle, die aber wunderbar funktionieren und mit denen wir sehr zufrieden sind.
Du hast jetzt vor deinem aktuellen Job in ganz unterschiedlichen Unternehmen schon gearbeitet. Du warst bei Audible in New York, hast da den Markt ausgebaut. Woher kommt denn jetzt dein Interesse für die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
Na, Digitalisierung ist bei mir seit Beginn meiner Karriere und schon wesentlich vorher ein sehr zentrales Thema. Also ich habe früh oder Mitte der 90er angefangen, die ersten kleinen Programme zu programmieren, damals auf Basic. Auch während dem Studium, ich habe zwar Wirtschaft studiert und Strategie, Finanzen, solche Themen, aber nebenbei habe ich das Thema Technologie immer fasziniert, habe immer für mich ein bisschen gecodet und bin natürlich ein bisschen auf Abwege gekommen in 2006, wo ich angefangen habe bei Xing. Also ich bin nicht in eine Bank oder ich bin nicht in die Beratung, sondern ich bin zu einer Zeit ins Internet, wo alles entstanden ist. Also die ganzen sozialen Netzwerke, war extrem spannend und war bei Xing gleich nach dem IPO. Also starkes Wachstum, war unglaublich eine tolle Zeit, habe sehr vieles miterleben können. Und da ist so dieses Feuer gewachsen für Technologie, die Skalierung, was man alles wirklich damit aufbauen kann. Also es ist ja letztlich ist Technologie wirklich nur ein Werkzeug, um Dinge zu bauen. Ja? Und dieses Thema Aufbauen, Kreieren, Mehrwert stiften, Nutzen schaffen, hat mich seit daher begleitet. Also ich bin über 10 Jahre war ich in den USA, habe Technologie-Startups gemacht. Ich war lange bei Amazon, bin dann weiter und habe Vertriebsteams geleitet. Seit 2,5 Jahren jetzt wieder zurück in Deutschland. Und Technologie ist der gemeinsame Nenner. Das Thema Nachhaltigkeit wurde für mich eigentlich ab dem Zeitpunkt spannend, wo ich Kinder hatte. So ungefähr, wo meine jetzt älteste Tochter 1 Jahr alt war. Und in den USA damals noch, Amazon ist sehr, sehr dominant. Wir haben alles über Amazon bestellt. Wir haben Tausende von Päckchen gekriegt. Und wir haben eigentlich sehr unvernünftig konsumiert. Und es ist mir dann aufgefallen, dass wir immer Dinge bestellt haben, neue Dinge, und die haben dann 2-3 Monate gehalten und dann haben wir sie weggeschmissen. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass das eigentlich ein Konsumwahn ist, in dem man gefangen ist. Und da hat sich dieses ganze Bild verschärft. Das war mit ein Grund, weswegen wir auch an einem Punkt gesagt haben, dass wir zurück nach Europa kommen. Es war nicht der Hauptausschlaggeber, aber es ist mit ein Grund. Ich schätze das auch sehr in Deutschland. Ich bin selber Schweizer. Auch in der Schweiz haben wir einfach ein ähnliches, glaube ich, Grundbedürfnis, uns ein bisschen nachhaltig am Konsum zu orientieren. Ich finde das schön. Und gerade dann, als Backmarket mich angesprochen hat, war für mich der Fall dann sehr, sehr schnell klar. Also es ist unglaublich ein spannendes Thema. Wir bauen hier was auf, das nachhaltig ist, das zukunftsweisend ist. Und es war für mich von Beginn an Liebe auf den ersten Blick sozusagen.
Das klingt super. Ich glaube, gerade das, was du gesagt hast mit dem, man bestellt viel, man kriegt ständig Pakete. Ich glaube, so Aha-Momente haben wir spätestens alle irgendwann in dieser Pandemie. Ich hatte so einen Moment, da stand ich an der Parkstation und habe gesehen, wie der Paketbote einen Riesenberg an Paketen wieder zurückgenommen hat, wieder neue eingepackt hat. Also das ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn man da mal irgendwann den Punkt hat und darüber nachdenkt. Jetzt hast du Backmarket gerade schon angesprochen und gesagt, ihr baut da was auf, was nachhaltig ist. Lass uns darüber sprechen. Was baut ihr genau auf? Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
Also an der Basis, vielleicht fange ich ein bisschen mit dem großen Bild an. Und wir haben seit 2008 eigentlich eine Innovationslandschaft erlebt, speziell bei Smartphones, die zu einem richtigen Boom geführt hat. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals ein Sony Ericsson Telefon hatte, wo wir die ersten SMS verschickt hatten. Damals hat es so ein bisschen angefangen mit diesem Smartphone-Trend, dass dann plötzlich jeder ein Smartphone hat. Aber richtig exponentiell abgegangen ist das Ding dann mit der Einführung vom iPhone. Und dann hat natürlich die Branche sehr schnell reagiert. Und seither sind wir eigentlich gefangen in so einem Zyklus von Neukonsum. Jedes Jahr kommt ein neues Handy, noch ein bisschen besser. Und anfangs hat das auch Sinn gemacht, weil die Performance und die Unterschiede von Modell zu Modell waren wirklich signifikant. Ja, das kann man durchaus sagen. Also anfangs hat es wirklich Sinn gemacht, dass man jeweils relativ schnell auf ein neues Modell umgestiegen ist, weil man es einfach wesentlich besser nutzen konnte. Aber seit so ungefähr 2012, 2013 muss man sagen, dass die Innovationsdichte sehr stark abgenommen hat und der Trend ist viel stärker in Richtung, wie soll ich es ausdrücken? Es geht eher um Prestige. Das nächste Update ist halt, es hat noch eine Farbe, die es nicht gab bei meinem Smartphone und die Kamera kann jetzt habe ich 3 Kameras an meinem Handy, nicht mehr 2, ja, und plötzlich sind es dann 5. Aber wirklich ein Mehrwert für einen Konsumenten stiften die ganz neuen Produkte einfach nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass die Branche natürlich sehr stark immer diese neuen Modelle incentiviert hat. Man sieht das, wenn man in den Handyshop reingeht. Man kriegt letztlich ein Abo mit einem neuen Handy zu einem super Preis, um diesen Konsum noch ein bisschen anzukurbeln. Das Gegenstück ist, dass es unglaublich ressourcenintensiv ist und eine Menge Elektroschrott produziert. Ja, also eigentlich sind wir in diesem Konsumzwang drin, wo wir 9999 neu kaufen, aus praktisch ja keinem wirklich vernünftigen Grund, über vielleicht ein bisschen Status und vielleicht sieht das Gerät ein bisschen besser aus. Aber das führt zu einer Unmenge von Elektrogeräten, die letztlich irgendwo verschwinden. Ja. Und sie verschwinden entweder in der Schublade oder im besten Fall werden sie im Kreislauf zurückgeführt. Im schlimmsten Fall landen sie im Müll. Und das ist natürlich ein Problem, das als Backmarket entstanden ist, das sehr zentral an der Gründungsgeschichte, auch an die Gründungsgeschichte geknüpft ist. Ja. Die Gründer von Backmarket haben sehr schnell eingesehen, dass auf der einen Seite sehr viele Geräte zurückgegeben werden, auf der anderen Seite Konsumenten aber kaum Interesse an diesen Geräten haben, weil sie in diesem Konsumzwang einfach oder in diesem Konsumverhalten stetig weiter involviert waren. Und wir haben uns damals überlegt, okay, wie kann man das lösen? Wie kann man Konsumenten einen Marktplatz anbieten, wo Konsumenten risikolos Secondhand-Geräte, die bei uns werden die Geräte general überholt, geprüft, die wirklich einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard nachkommen. Wie können wir Konsumenten ein nachhaltig positives Erlebnis geben, um auch mit Geräten, die ein bisschen älter sind, sich nachhaltig zu verhalten, nachhaltig zu konsumieren. Das ist die Gründungsidee.
Ich muss sagen, ich war natürlich im Vorfeld auch mal bei euch auf der Seite, ne? Und wenn man es nicht wüsste, ich finde allein von der Aufbereitung und allem, das ist total super, ne? Man sieht irgendwie halt Smartphones und Tablets und also ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich so dachte, oh, ich gucke mal, was es so gibt. Also es ist schon vom Look and Feel, man hat gar nicht den Eindruck, dass es Altgeräte oder genutzte Geräte sind. Im Moment habe ich gesehen, kann man bei euch ja Smartphones und Tablets erwerben. Plant ihr das noch letzten Endes noch auszuweiten, dass ich demnächst vielleicht auch andere Elektrogeräte bei euch kaufen kann? Was sind da die Pläne?
Ja, man kann bereits jetzt diverse Kategorien einkaufen. Du kannst über einen Staubsauger bis zum Küchengerät oder Haartrockner eigentlich alles refurbished einkaufen. Ja. Das große Thema, an dem wir arbeiten, du hast richtig erkannt, Smartphones und Laptop. Das ist ein bestehender Markt, da hat es ein großes Angebot. Du hast sehr, sehr viele einzelne Akteure im Markt, die sich auf unterschiedliche Bereiche der Wertschöpfungskette auch spezialisieren. Das hast du in vielen anderen Kategorien noch nicht. Das heißt, wir müssen das aufbauen. Ja? Und da müssen wir neue Modelle, neue Wertschöpfungsketten zuerst selber schaffen, um wirklich dieses Angebot auch zu kreieren. Ja, im Smartphone-Laptop-Bereich ist es sehr viel einfacher und unser Ziel ist es gleichzeitig eigentlich jedes Elektrogerät, das sich wieder aufbereiten lässt, bei uns auf dem Marktplatz anzubieten. Ja.
Wieder aufbereiten ist ein gutes Stichwort. Wie funktioniert so eine Wiederaufbereitung? Also angenommen, ihr bekommt jetzt ein Smartphone und wie bereitet ihr das wieder auf, dass ihr es dann, ihr gebt es ja auch mit Garantie dann wieder raus, also wie funktioniert dieser Prozess?
Also angefangen ganz, ganz am Beginn des Lebenszyklus gibt es eigentlich Konsumenten, es gibt Unternehmen und es gibt Leasing-Unternehmen, die Geräte ankaufen und dann wiederverkaufen, also zurücknehmen und wiederverkaufen. Ein Konsument gibt es zurück an den Mobilanbieter beispielsweise oder verkauft es online. Oder natürlich Versicherungen auch sind ein großer zentraler Punkt, wo diese Geräte zurückkommen. Und dann gibt es unterschiedliche Wege, wo diese Geräte gehen können. In den meisten Fällen gehen diese Geräte zuerst mal im Prozess, wo sie geprüft werden, klassifiziert werden. Und da geht es primär mal um die optische Qualifizierung des Geräts. Wie sieht das Gerät aus? Hat es Gebrauchsspuren? Sind viele Kratzer vorhanden? Ist unter Umständen ein Bildschirm angebrochen, muss man den ersetzen, dann werden die Geräte klassifiziert. Im zweiten Schritt werden die Geräte geprüft. Ja, und da gibt es verschiedene Software. Typischerweise werden die Geräte nicht nur einmal, sondern mehrmals durch eine Software geprüft. Funktioniert alles im Innenleben. Darum geht es bei dieser Softwareprüfung. Also sind die ganzen Systeme, laufen die optimal, wie ist die Kapazität der Batterie und vieles mehr. Und dann unterscheidet man eigentlich in Geräte, die direkt wieder in den Zyklus reingehen können. Also da muss man nicht viel machen. Da muss man ein Gerät natürlich säubern, ein Gerät muss vielleicht ein bisschen aufpoliert werden noch, um Kratzer zu entfernen, um es wirklich wieder sehr, sehr ansprechend zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es Geräte, die werden repariert. Ja, typische Reparaturen sind Batterien. Batterien werden ausgetauscht, wenn die Kapazität nicht mehr bestimmten Ansprüchen entspricht. Das ist übrigens ein Punkt, und vielleicht gehe ich da ein bisschen zu tief rein. Batterien verlieren typischerweise am Anfang des Lebenszyklus relativ schnell einmal Kapazität. Das heißt, man ist relativ schnell mal bei 90%. Heißt aber nicht, dass das nachher von der Qualität her und von der Lebensdauer sehr viel schlechter ist als 100%, weil man von 90% Batteriekapazität oder 85% Batteriekapazität durchaus erwarten kann, dass das Gerät noch 3 bis 5 Jahre durchpowert auf sehr hohem Niveau. Alles, wo unter 85% ist, diesen Anspruch setzen wir. Da empfehlen wir einen Batterieaustausch, um wirklich die volle Lebensdauer von dem Gerät wieder zu erhalten. Das heißt, das ist wahrscheinlich die häufigste Reparatur, die anfällt. Die ist auch minimal invasiv, für das Gerät relativ schonend. Die zweithäufigste Reparatur ist nachher der Bildschirm. Ja, also es gibt dementsprechend Reparatur und Unternehmen, die sich auf diese Reparatur spezialisieren. Auch diese Geräte, nachdem sie repariert werden, finden dann den Weg zurück in den Zyklus. Und die Geräte landen meistens bei Händlern. Die Händler sind bei Backmarket angebunden, untergehen sehr, sehr strengen Qualitätskontrollen und können im Anschluss auf Backmarket anbieten. Das ist so dieser Zyklus und den bauen wir im Hintergrund stetig aus. Das heißt, wir investieren sehr, sehr viel Zeit und natürlich auch Geld in die Abbildung und Optimierung von den Prozessen in dieser ganzen Wertschöpfungskette. Ja. Ich glaube, für den Kunden am wichtigsten ist es, dass wenn ein Refurbished-Gerät, ein wiederaufbereitetes Gerät kauft, dass er sich darauf verlassen kann, dass er eine Top-Qualität hat zu einem sehr, sehr guten Preis. Also wir optimieren wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis und auch darüber könnten wir jetzt sehr, sehr lange sprechen. Das liegt im Kern von eigentlich unserer wirklichen Wertschöpfung, ist, dass wir hier diesen Markt sozusagen in bestimmte Standards bringen, die wirklich auf den Konsumenten ausgerichtet ist, sodass der Konsument jedes Mal, wenn er auf Backmarket einkauft, sicher gehen kann, dass es bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt.
Wie kommt ihr denn eigentlich an eure Altgeräte? Also kann ich auch als Privatverbraucher euch meine Altgeräte schicken und ihr refurbished die dann?
Ja, im Moment haben wir einen Weg, den wir eingeführt haben in Deutschland. Das ist beim Neukauf von einem Refurbished-Gerät bei uns auf Backmarket. Kannst du auch dein Altgerät bei uns eintauschen. Wir werden sehr, sehr zeitnah, wir nennen es Buyback. Im Moment ist es dieser Trade-In. Ja, also wenn du neu kaufst oder neu gebraucht kaufst, kannst du dein altes Gerät bei uns wieder in den Zyklus eingeben. Wir werden sehr zeitnah diesen vollen Buyback auch dem deutschen Kunden zur Verfügung stellen und auch auf sehr viel mehr Kategorien als nur Smartphones, ja, also Videokonsolen und vieles mehr. Das werden wir sehr zeitnah auch zur Verfügung stellen, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist. Ja. Also dieser Kreislauf an sich ist ein wesentliches Merkmal, das wir als vertikaler Marktplatz einfach abbilden müssen. Und es ist wichtig für den Konsumenten.
Gehen wir nochmal direkt zum Konsumenten und rein in die Haushalte in Deutschland. Wir erheben das beim Bitkom jedes Jahr, nämlich die Zahl der Altgeräte, die Menschen zu Hause haben. Das waren jetzt in diesem Jahr 2021 knapp über 200 Millionen alte, ausrangierte Handys und Smartphones, die in Schubladen schlummern. Warum, denkst du, ist das so? Warum werden die in dieser großen, immensen Zahl aufbewahrt?
Es hat sicherlich ein paar Gründe. Der treibende Grund ist, dass man sehr schnell neu kauft. Ja, und dass man in ein bestehendes Konsumverhalten einfach zementiert ist und sobald ein Handyvertrag ausläuft, kriegt man wieder das neueste Handy. Was macht man mit dem alten Handy? Man kann es traditionellerweise, könnte man es jetzt versuchen, über eBay zu verkaufen, aber gleichzeitig denkt man sich vielleicht, okay, vielleicht kann ich es ja doch irgendwann nochmal nutzen oder als Ersatzhandy und Schublade, puff, und dann vergisst man es. Ja. Gleichzeitig ein wesentlicher Grund ist, dass vielen Konsumenten noch nicht klar genug ist, dass sie überhaupt die Handys wieder zurück in Kreislauf eingeben können, dass sie auch Handys zu sehr guten Preisen verkaufen können und wie und wo sie das genau tun. Das ist sicherlich auch einer der wichtigsten Gründe, die dazu führt. Und so haben wir 200 Millionen, eine Riesenanzahl. Wir können jetzt das durchrechnen, was das an Elektroschrott alles ausmacht. Aber das Wichtige ist, glaube ich, für Konsumenten, die heute noch solche Geräte bei sich haben, dass sie sich Gedanken machen darüber, diese Geräte wieder in den Kreislauf einzuführen. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist Backmarket, aber es gibt viele, viele mehr. Jede Möglichkeit, das Gerät in den Kreislauf einzuführen, ist letztlich eine gute.
Ja, verstehe. Stellt ihr denn Unterschiede fest zwischen den verschiedenen Märkten? Ihr seid in Frankreich und in Deutschland. Gibt es da schon gravierende Unterschiede?
Ja, es gibt es absolut. Also es gibt bestimmte Märkte, da zählt halt nur der Preis. Die USA ist primär ein Markt, wo wir schon feststellen, dass einfach Preis der Treiber ist und kaum Nachhaltigkeitsgedanken mit reinspielen. Deutschland ist sehr spannend. In Deutschland haben wir auf der einen Seite Konsumenten, die überdurchschnittlich nachhaltig agieren. Ja, also es ist wirklich erfrischend auch zu sehen, wie viel wir in Deutschland investieren und täglich selber tun, indem wir, das fängt bei der Mülltrennung an, das geht über das Mitbringen von Plastiktüten oder Tüten allgemein, wenn wir einkaufen gehen. Das sind Dinge, die sieht man anderswo einfach nicht. Also der Konsument hat schon mal eine sehr viel nachhaltigere Einstiegshaltung. Und auf der anderen Seite ist der deutsche Konsument doch wirklich ein Preisjäger. Also Preis ist schon sehr, sehr wichtig. Und für uns ist das ein Challenge, weil Preis kommt immer mit Abstrichen. Und wir müssen es schaffen, dem Konsumenten auch irgendwie aufzuzeigen, dass Preis-Leistung gerade auch bei wiederaufbereiteten Geräten sehr, sehr wichtig ist. Ja, und das ist, glaube ich, für uns das Hauptunterscheidungsmerkmal im deutschen Markt, dass wir hier so ein bisschen Spannungsfeld haben zwischen beiden Extremen. Ja. Das bleibt für uns, glaube ich, auch in naher Zukunft wirklich diese Hauptchallenge, den wir noch intelligent und überzeugend lösen müssen.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, dass das ganze Thema Gebrauchtgeräte in irgendeiner Form ja auch funktioniert. In Deutschland sieht man jetzt an einem ganz anderen Beispiel, aber so der Gebrauchtwagenhandel, der boomt ja. Also ich glaube, das an sich, glaube ich, ist der Deutsche da schon ganz offen. Ich bin gespannt, wie ihr das anstellen wollt. Aber ich glaube, auch wenn man da viel kommuniziert, viel über den Preis geht, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie bekannt und wie schnell ihr hier wachsen könnt. Lass uns noch mal ein bisschen so zum sag mal, letzten Drittel des Podcasts generell über das Thema Digitalisierung und Klimaschutz sprechen. Du hast ja anfangs auch gesagt, gerade seitdem du auch Kinder hast, wird das Thema für dich auch immer relevanter und du befasst dich damit viel. Jetzt habt ihr ja mit Backmarket eine Möglichkeit, wie man entsprechend Elektroschrott reduzieren kann, einfach indem ihr wieder die Geräte wieder in den Kreislauf reinnehmt, sie wieder aufbereitet. Aber wir haben ja letzten Endes nicht nur das Problem mit Altgeräten, Elektroschrott gibt es ja in ganz, ganz vielen Formen. Also wie können wir insgesamt Elektroschrott reduzieren? Ist das eine Sache, brauchen wir da klarere politische Vorgaben, brauchen wir einen Mentalitätswandel? Welche Stellschrauben siehst du, an denen man bei diesem Thema generell noch drehen kann?
Das ist ein super schwieriges Thema, weil der beste und effizienteste Treiber ist eigentlich das Konsumverhalten. Aber das ist auch der schwierigste Treiber, ja. Weil gerade beim Konsumverhalten dominiert Preis. Und ich glaube, dieses preisgetriebene Konsumverhalten ist speziell auch durch E-Commerce und die Globalisierung, das spitzt sich weiter zu. Und wenn der Konsument nicht einen wirklichen Preisvorteil hat, dann ist es sehr schwierig, Gewohnheiten zu brechen. Es gibt vielleicht Ausnahmen. Also eine Ausnahme für mich ist Tesla. Die finde ich besonders spannend. Da geht es eigentlich, ich bin fest davon überzeugt davon, dass Tesla wirklich primär ein Statusobjekt war und einfach hier dadurch, dass sie eine bestimmte Käuferschicht angesprochen haben und sich als Statusobjekt positioniert haben, auch ein Brand aufgebaut haben, so wird das Ganze natürlich für die breite Mehrheit sehr viel wünschenswerter, auch so ein Tesla zu haben beispielsweise. Also das ist ein gutes Thema, aber das ist sehr, sehr komplex. Ich glaube, wir brauchen eine Mischung. Ich glaube, es ist wichtig, auf der einen Seite sehr, sehr viel in die Information für Konsumenten zu investieren. Und ich glaube, dass gerade hier auch nie zu viel gemacht werden kann. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass gerade für die Hersteller, dass wir hier auch neue Wege finden, um Hersteller nicht nur einmal im Lebenszyklus mit dabei zu haben, sondern auch mehrmals. Das heißt, ein Incentive zu geben für Hersteller, wirklich auch in den Zyklus zu investieren und auch aufzuzeigen, dass sie mehrmals profitieren können. Ich glaube, das ist auch eines der Themen, die wir durch, speziell in den neuen Kategorien, die wir aufbauen bei WEGmarket, auch angehen. Gleichzeitig Thema Politik, unglaublich wichtig. Ja? Also einen Hersteller mal dazu zu bringen, bestimmte Garantien abzugeben, Gewährleistungen zu verlängern, Geräte zurückzunehmen, auch das Thema im Softwarebereich, Aufgaben oder Normen zu erstellen, die den Hersteller dazu bringen, dass er auch die Updates für die Geräte länger zur Verfügung stellen muss. Das sind alles Themen, die unglaublich wichtig sind. Aber es ist extrem komplex. Ich glaube, es ist weder noch, und in allen Bereichen müssen wir Aufbauarbeit leisten und sehr viel mehr investieren.
Mhm. Letzten Endes habe ich ja zum einen den Hersteller, der das Gerät herstellt, und dann über verschiedene Verkaufswege wird ja dann zum Beispiel ein Smartphone verkauft. Also das kann über einen Discounter passieren, das kann letzten Endes über so einen Einzelhändler funktionieren. Also da gibt es ja verschiedene Wege, wie ich so ein Smartphone oder auch ein anderes Elektrogerät kaufen kann. In welcher Form kann man diese ganzen Händler letzten Endes noch irgendwie mehr in die Pflicht bitten? Also wäre es eine Option, dass man sagt, dass jeder Händler auch automatisch noch Gebrauchtgeräte anbieten muss oder zumindest mehr informieren muss? Also welche Rolle können Unternehmen an der Stelle noch spielen und vor allem Händler, um eben diesen Kreislauf weiter anzukurbeln?
Das ist wieder eine sehr gute Frage. Ich glaube, Unternehmen generell können sich fragen, wie sie nachhaltiger konsumieren können. Das sind nicht nur Händler, sondern es sind Unternehmen ganz allgemein. Es gibt für mich ein Beispiel, dass ich brauche seit 2016 kein Firmenhandy mehr. Also es ist für mich sehr einfach, mein privates Handy auch für Firmenzwecke zu benutzen. Gleichzeitig, gerade in Deutschland, ist das Firmenhandy schon ein Thema. Und das habe ich deutlich festgestellt, wo ich umgezogen bin. Aus den USA nach Deutschland, braucht denn jeder Mitarbeiter ein Firmenhandy? Ja? Oder lässt sich über Dual SIM beispielsweise eine Firmennummer und eine persönliche Nummer verbinden? Das sind Themen. Auch in Bezug auf den Einkauf von Elektronik, ja, Laptops speziell oder eigentlich Elektronik generell, können sich Unternehmen hinterfragen und können Unternehmen durchaus die Alternativen auch in Betracht ziehen. Ja, also gerade der Neukauf bei Laptops ist für mich, das ist schon ein Thema, wo ich sagen würde, 80% der Laptops in Unternehmen müssen wahrscheinlich nicht neu sein, ja, von der Performance her. Also da können viele Unternehmen schon mal sehr, sehr viel machen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir speziell Rückkaufkanäle bilden. Ja. Also es ist auf der einen Seite ist natürlich super, wenn das Angebot auch breiter verfügbar ist. Aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach, Rückkaufkanäle zu stärken. Und auch sicherzustellen, dass diese Wertschöpfungskette nach der Rückgabe optimiert werden kann. Ja. Wenn wir das schaffen, dann können wir sicherstellen, dass der ganze Elektroschrott schon mal zurück in den Kreislauf geht. Und das ist ein Riesenfortschritt. alles andere hinten nach lässt sich sehr viel besser lösen. Ja.
Jetzt hast du es gerade angesprochen. Habt ihr den B2B-Markt auch im Blick? Also wäre das auch eine Option, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja gerade eher auf den Endkonsumenten ausgerichtet. Ich kann mir mein Smartphone refurbished bei euch kaufen. Wäre das oder ist das vielleicht so ein Ausbauschritt, dass man irgendwann sagt, man arbeitet auch mit Geschäftskunden zusammen und kann entsprechend vielleicht ein ganzes Unternehmen mit aufbereiteten Geräten ausstatten?
Ich glaube, in der unmittelbaren Zukunft wird das kein Thema für uns sein, weil es ist ein ganz anderes Ding, einen B2C-Marktplatz aufzubauen und einen B2B-Marktplatz oder ein B2B-Angebot auszugestalten. Ich glaube, für uns wird wichtig sein, dass wir uns fokussieren und dass wir wirklich das B2C-Geschäft auf ein Level bringen, wo jeder Konsument wo es für jeden Konsumenten keinen Grund mehr gibt, neu zu kaufen. Ja, das ist unsere Mission. Die müssen wir erfüllen. Und da arbeiten wir sehr, sehr fokussiert daran. Gleichzeitig ist ein erster Schritt für viele Unternehmen, bei uns einzukaufen, die Transparenz in Bezug auf die Mehrwertsteuer. Das ist ein großes Thema. Und es gibt Geräte, die werden differenzbesteuert. Es gibt Geräte, die werden regulär durch einen regulären Mehrwertsteuersatz besteuert. Für Unternehmen ist es natürlich, und speziell, wenn ich Unternehmen sage, richte ich mich an die vielen, vielen kleinsten Unternehmen in Deutschland, für die es wichtig ist, die Mehrwertsteuer auch natürlich abzurechnen. Und weil hier der Markt sehr intransparent ist, ist es sehr schwierig, im Moment für den auch Geschäftskunden bei uns einzukaufen, weil er nicht auswählen kann, okay, ich will ein Gerät, das mit voller Mehrwertsteuer ist oder ein Gerät, das differenzbesteuert ist für den Privatkunden. Also das ist ein Thema, da arbeiten wir dann. Das ist, ich würde sagen, low-hanging fruit. Das kriegen wir sehr schnell auch in den Griff. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn wir auf politischer Ebene darüber sprechen würden, einen Mehrwertsteuersatz für Refurbished-Geräte einzuführen. Es macht sehr wenig Sinn in meiner Wahrnehmung, ein Refurbished-Gerät mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz zu besteuern wie ein Neugerät. Also das ist ein Thema, da würden wir gerne ein bisschen mehr Aktion von der Politik auch sehen. Ich glaube, es wäre für das ganze Thema ein Riesenfortschritt, wenn man einen reduzierten Mehrwertsteuersatz hätte. Aber das ist ein Quick Win. B2B zu gehen, Großeinkäufe und wirklich sich als B2B-Player zu etablieren, das liegt definitiv nicht in unserer unmittelbaren Zukunft.
Alles klar, ihr habt ja auch genug Projekte gerade, an denen ihr erstmal mit Hochdruck arbeitet. Das ist natürlich total verständlich, dass ihr euch da erstmal fokussiert. Und das Beispiel mit der Mehrwertsteuer, das ist ja wirklich nochmal total konkret ein sehr, sehr spannendes Beispiel an der Stelle.
Dann kommen wir jetzt einmal von dem ganz komplexen Thema hin zu einem eigentlich ganz einfachen Thema, nämlich zu unseren drei Abschlussfragen, die wir jedem Gast in diesem Podcast stellen. Martin, sag doch mal, was ist dein liebster Twitter-Account oder dein Lieblings-Emoji?
Oh, da oute ich mich jetzt. Ich bin nicht auf Twitter. Und ich stelle auch jedes Mal fest, wenn ich auf Twitter bin oder mir Twitter-Feeds anschaue, dass ich werde da so reingezogen und es ist sehr schnell nicht relevant. Es ist für mich so ein bisschen Zeitverschwendung. Es tut mir jetzt leid, wenn ich da Leute.
Ich glaube nicht, dass du da jemanden jetzt vor den Kopf stößt.
Das war nicht die Intention. Ich glaube, Twitter kann fantastisch sein, aber ich bin persönlich bin ich nicht auf Twitter. Emojis. Ich finde diese Moment, Hang Loose. Das ist mein Emoji. Aber ich bin auch ein Jiffy-Typ, also wir benutzen Slack bei uns sehr, sehr intensiv und ich bin wahrscheinlich ein bisschen berüchtigt für meine Jiffys, das heißt die animierten GIFs, die ich durchschicke. Da ist dieses Groovy Baby, ich glaube, das ist mein Merkmal.
Sehr gut. Das können wir eigentlich auch mal aufnehmen, Linda, oder? Diese Frage, was ist dein Lieblingsgif?
Ja, das finde ich auch. Also da wird mir jetzt, mir wird es schwerfallen, eins auszuwählen, aber ja. Du genannt hast, Martin, ist auf jeden Fall bei meinen Top 5 auch dabei.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, Martin. Welches Buch liegt aktuell auf deinem Nachttisch?
Ich habe keine Bücher, die rumliegen. Auch da bin ich vielleicht wieder ein bisschen Spezialfall. Ich höre Bücher unglaublich gern. Das heißt, bei mir läuft Audible nonstop. Ich lese wahrscheinlich 3 bis 5 Bücher pro Monat. Im Moment höre ich den Grafen von Monte Cristo. Also ich alterniere immer so ein bisschen zwischen Business und ich höre sehr gerne Geschichte. Und dann kommt wieder Fiction oder auch alte Klassiker. Der Graf von Monte Cristo ist ein 50-Stunden-Buch. Ich kann kaum aufhören. Das ist phänomenal. Wenn man sich in der Originalversion oder übersetzte über Originalversion da reinhört, es ist ein absolutes Erlebnis, was eigentlich, was mich kaum stoppen lässt. Also ich muss mich zwingen, dann nicht eine Stunde länger zu hören, weil es sonst zu spät wird und ich am nächsten Morgen müde bin. Das ist wirklich also ich kann es jedem empfehlen. Businessbuch, bin ich ein großer Fan von Principles, da höre ich immer rein. Ray Dalio, Riesenbuch, da höre ich meistens nur so 15 Minuten rein und verdau dann mal das, was ich gehört habe. Das sind so 2 Tipps, die ich geben könnte.
Sehr schön, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf in unsere Shownotes. Und die allerletzte Frage, was machst du, um dich zu entspannen von all der Arbeit?
Na, ich bin Papa. Ich habe, meine Tochter ist 6, mein Sohn ist 4 und dann die jüngste Tochter ist 3. Und das bestimmt auch letztlich alles außerhalb von der Arbeit. Es ist wunderbar, die Kids zu sehen, wie sie, wie sie groß werden, wie sie zusammen interagieren, wie sich eine kleine Einheit bildet und wie sie jeden Tag ein bisschen mehr machen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Gleichzeitig ist natürlich jeder, der Kinder hat, weiß das, sehr, sehr viel auch Arbeit. Aber wir versuchen, so häufig wie möglich in die Natur zu gehen. Das ist so mein wirklich, da lade ich auf. Deswegen freue ich mich, die Sonne draußen zu sehen, blauen Himmel zu sehen, es wird wieder ein bisschen wärmer. Also jede Gelegenheit, die wir eigentlich haben, als Familie rauszugehen und was zu erleben, sei es an den See oder irgendwo mit Tieren, wo wir Tiere sehen, wandern gehen, das sind so unsere Momente, wo wir wirklich aufladen. Und ich bin Fulltime-Papa neben der Arbeit. Sehr viel mehr ist im Moment nicht drin. Ich hatte mal Hobbys, die kommen dann irgendwann zurück. Im Moment sind es wirklich die Kids.
Aber das ist doch wunderschön, genauso wie es ist. Martin, vielen lieben Dank für dieses sehr spannende Gespräch über ein neues spannendes Geschäftsmodell und darüber, wie wir alle vielleicht etwas nachhaltiger leben können. Alle Infos zum Podcast gibt es auch auf www.bitkom.org/podcast und auf Spotify und den anderen Plattformen. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Danke, war super dabei zu sein.
Danke, Martin. Ciao.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.